möchte einen Psalm heute Morgen aufschlagen, Psalm 2. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer. Und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen, wohl allen, die auf ihn trauen. Und nun bitten wir dich, lieber Herr, um Gnade zum Hören, zum Reden. Tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Amen. Ich möchte diesen Psalm überschreiben, der Herr und sein Gesalbter. Der Herr und sein Gesalbter, dazu vier Leitlinien. Das erste, das Toben der Völker. Das zweite, der Spott des Allmächtigen. Das dritte, die Thronrede des Königs. Und das vierte, der Bußruf des Herrn. Das erste, das Toben der Völker. Warum toben die Völker und murren die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Dieses Warum dürfen wir durchaus ironisch verstehen. Der Herr muss ja nicht fragen, warum das so ist. Er weiß es. Da steckt eine volle Kanne Ironie dahinter. Und bereits im Auftakt dieses Psalms, im Anfang, wird ja dieser Spott und des Herrn über die murrenden und aufbegehrenden Heiden sehr deutlich. Die Leute, die Völker wie tosende Meere begehren sie auf gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Dieses Knurren, dieses drohende Knurren. Wir wollen nicht, sagt Jesus mal später im Evangelium, sie wollen nicht, dass ich über sie herrsche. Und dieses Spotten, dieses Lachen, auf das komme ich nachher, mit diesem Aufbegehren gegen Gott, mit diesem ihn ablehnen, ihn nicht wollen, unternehmen die Völker, die Heiden und eigentlich jeder Mensch etwas völlig Sinnloses. Man kann auch übersetzen, sie sinnen auf Sinnloses. Was erreichen wir eigentlich, wenn wir uns gegen Gott stellen? Können wir ihn vom Thron stoßen? Ganz sicher nicht. Jedes Aufbegehren, jede Rebellion gegen Gott ist von vornherein sinnlos, läuft immer ins Leere. Auch wenn der Mensch im Moment denkt, es ist nicht so. Die Sünde macht den Menschen nicht nur dumm, sondern die Sünde macht ihn auch blind für Gott und seine Herrschaft. Und je mehr die Sünde die Welt durchdringt, und das erleben wir, je gottloser es in dieser Welt wird, ich sage es sehr bewusst, desto blöder werden auch die Menschen. Die kommen sich unwahrscheinlich klug vor. Der gottlose Mensch kommt sich unwahrscheinlich klug vor. Wir brauchen doch keinen Gott. Wir kriegen es doch selber hin. Wir schaffen es doch. Wir haben doch alles im Griff. Wir sind doch die Mächtigen. Das sind die Heidengedanken. Sünde macht blind für den, der alle Herrschergewalt hat, der das Universum regiert. Der gottlose, sündige Mensch ist dafür blind. Aber vor wenigen Tagen wieder mal auf der Straße, da sitzt ein Mann, sehr trauriges Gesicht, so Anfang 60 schätze ich, gehe ich zu ihm hin, spreche ihn an und sage, glauben Sie eigentlich an Gott? Nee! Das Gespräch war beendet. Was soll ich sagen? Ich sage, wissen Sie, in der Zeit, wo es heute so drunter und drüber geht, was glauben Sie, wie dankbar ich bin, dass ich in Gott einen Halt habe? Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. War für ihn völliger Nonsens. Sünde ist Rebellion, Aufbegehren gegen den lebendigen Gott. Wenn wir das Wort Sünde in ein anderes Wort hineingießen wollten, dann könnten wir sagen, einfach Rebellion. Und jetzt sind wir alles ganz fromme Leute, gell? Wir kennen ja überhaupt keine Rebellion in unseren Herzen gegen Gott und seinen Willen. Nur solange das, was er tut, mit unserem Denken übereinstimmt. Kennst du keine Rebellion in deinem Herzen gegen Gott und seinen Willen? Dann kommst du nachher in die Beichte. Der natürliche Mensch will nicht, dass Gott über ihn herrscht. Er weigert sich, sich dem Herrn zu unterwerfen. Ein bisschen fromm sein, ein bisschen religiös sein, ein bisschen christlich sein, ein bisschen kirchlich sein. Okay, nichts dagegen. Aber sich Gott unterwerfen? Nein, danke. Davon möchte ich nichts wissen. Und deshalb lehnen sich die Könige der Erde auf und halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Aber das gilt eben nicht bloß für die Könige und die Oberen, die Regierenden und die Herren dieser Welt. Das gilt auch für uns alle genauso. Es ist eine Wahrheit, die sich wie ein roter Faden durch das ganze Menschengeschlecht, durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurchzieht. Natürlich gab es hier und da im Laufe der Weltgeschichte auch mal gottesfürchtige Herrscher. Wenn wir so zum Beispiel im Alten Testament schauen, die Könige Israels im Nordreich, die Könige Judas im Südreich, im Israel, im Nordreich muss man lange suchen, bis man einen frommen König findet. Im Nordreich gibt es ein paar wenige. Es gab auch in der gesamten Geschichte Kaiser, Könige, Fürsten, Herzöge, die durchaus auch gottesfürchtig waren. Aber sie bilden die Ausnahme. Auf die allermeisten trifft zu, was unser Psalmwort hier sagt. Sie lehnen sich auf gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Man kann auch sagen, gegen den Gott Israels. Und dieser Gott Israels hat uns auch seine Gebote gegeben. Das erste Gebot heißt: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und Martin Luther legt es sehr, sehr gut aus. Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und ihm vertrauen. Dieses Psalmwort entlarvt im Grunde genommen, was dahinter steckt, hinter diesem Aufbegehren gegen den Herrn und seinen Gesalbten, gegen Christus. Dahinter steckt antichristlicher Geist. Und er ist so alt wie die Menschheitsgeschichte seit dem Sündenfall. Ist diese Rebellion, diese Auflehnung gegen Gott im Herzen des Menschen verankert? Das ist die Frucht des Sündenfalls. Der natürliche Mensch ist antigöttlich. Der kann religiös sein, aber im tiefsten Grunde antigöttlich und neutestamentlich gesprochen antichristlich. Und daran ändert auch das Geschwätz vieler unserer heutigen Herren und Regierenden, wenn sie von christlichen Werten reden. Ich kann dieses Wort christliche Werte so langsam nicht mehr hören. Das ist manchmal beinahe übel. Wenn man nämlich hinguckt, was sich hinter christlichen Werten verbirgt, dann ist es nichts anderes als eine alles tolerierende Ideologie. Da wird in den Begriff christliche Werte wird alles hineingepackt, was gegen Gott und sein Wort ist. Und die Leute, die Halbfrommen, schmatzen vor Andacht. Wir haben Politiker, die fragen nach christlichen Werten. Sprich sie doch auf Gott und sein Wort und seine Gebote an. Dann sieht die Welt mit den christlichen Werten gleich ganz anders aus. Wer gegen den Herrn und seinen Gesalbten Stellung bezieht, ob der ein ganz Oberer ist oder ein ganz Unterer in der Gesellschaft, wer gegen den Herrn und seinen Gesalbten Stellung bezieht, ist antichristlich. Und nun heißt es hier, die Mächtigen halten Rat miteinander wieder gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Mit dieser Aussage, und dieser Psalm ist ja ein prophetischer Psalm, der auf den Messias hinweist. Mit dieser Aussage werden unsere Blicke eigentlich in die antichristliche Empörung der Letztzeit gelenkt. Was sich durch die ganze Geschichte hindurchzieht, wird sich ja zuspitzen. Schon Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, es gibt viele Antichristen, aber dann kommt er. Komme ich gleich darauf zurück. Zu allen Zeiten gab es Aufbegehren, Rebellion, Verschwörung gegen Gott und Jesus Christus. Aber je näher wir der Wiederkunft Jesu rücken und kommen, umso mehr rücken auch die unterschiedlichsten antichristlichen Strömungen dieser Welt zusammen. Das ist, was wir in unseren Tagen sogar erleben. Und irgendwann, vielleicht schon bald, davon spricht dieser Psalm, wird es eine antichristliche Weltkonferenz geben. Da kommen dann die unterschiedlichsten Religionen und Ideologien plötzlich zusammen. Wenn man hineinschaut in die Geschichte, damals zur Zeit Jesu, zwei Leute, die sich Spinnefeind waren, Pilatus und Herodes, wurden Freunde im Kampf gegen Jesus. Wir können uns manches nicht vorstellen heute. Aber es wird der Tag kommen, es wird die Stunde kommen, wo die unterschiedlichsten Ideologien und Religionen sich vereinen im Kampf gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Das sagt das biblisch-prophetische Wort überdeutlich. Und das Ziel ist natürlich, die Stricke abzuwerfen, die Bande zu zerreißen. Liebe Leute, das haben wir doch. Hier ist von den Geboten Gottes die Rede. Die werden abgestreift, wie ein alter Socken. Die Stricke werden zerrissen. Wir wollen uns doch nicht binden lassen. Wir wollen doch freie Menschen sein. Wir wollen uns doch nicht von einem Gott und seinen Geboten einengen und beschränken lassen. Wir wollen Freiheit. Und leider muss man sagen, geht dieses falsche Freiheitsverständnis inzwischen hinein bis in die evangelikale Welt. Kann man heute nicht mehr so sehen, heißt es dann. Dieses und jenes Gebot ist doch längst überholt. Das geht doch uns im 21. Jahrhundert nichts mehr an. Warum nicht? Wir haben Leute schon gesagt, die Zeiten haben sich doch geändert. Man sagt, das weiß doch jeder Blödmann, dass sich die Zeiten geändert haben. Ich muss noch nicht studiert haben, um zu wissen, dass sich die Zeiten geändert haben. Aber Gottes Wort bleibt. Ewigkeit. Unantastbar und unfruchtbar. Und wenn Menschen sich anmaßen, Gottes Wort außer Kraft zu setzen, dann handeln sie gottlos, antichristlich, auch wenn sie ein frommes Mäntelchen umhängen haben. Am Ende läuft es darauf hinaus, Gott und sein Wort zu verwerfen. Und was rückt in den Mittelpunkt? Ja, natürlich der autonome Mensch. Was denn sonst? Der autonome Mensch mit seinen wieder göttlichen Plänen und Begierden. Die Ideologie des gottlosen Humanismus hat dann sein Ziel erreicht. Wir sind noch nicht da, aber wir sind auf dem Weg dorthin. Jenes teuflische, ihr werdet sein wie Gott, wird dann zum Abschluss kommen. Und an der Spitze dieser Bewegung, dieser ideologischen Bewegung, wird dann er tatsächlich stehen, der Antichrist. Wenn nicht alles täuscht, bin kein Prophet, aber wenn nicht alles täuscht, schreitet die Menschheit in unseren Tagen mit Riesenschritten diesem Tag entgegen. Der unüberhörbare Schrei, der ja jetzt in der Corona-Krise noch viel lauter geworden ist, der Schrei nach einer Weltregierung ist ja nicht mehr zu überhören. Wir brauchen eine Weltregierung, um die Probleme dieser Welt zu bewältigen und in den Griff zu bekommen. Und ich staune, dass manche Christen sogar so denken können, oder zumindest ansatzweise. Das ist auch notwendig, das leuchtet ja ein, da stimmt man ja zu und sagt, man muss ja die Probleme dieser Welt bewältigen. Also der Schrei nach diesem starken Welterlöser ist ja da. Und in letzter Zeit, das sage ich jetzt nur in Klammer und ganz vorsichtig, frage ich mich manchmal, muss es ein Mann sein? Klammer zu. Im Genderzeitalter ist alles möglich. Und wir haben mächtige Frauen in dieser Welt, mächtige, in der EU und so. Auf jeden Fall, ohne spekulieren zu wollen, an Wegbereitern zur Erreichung und Erlangung dieser Ziele fehlt es wirklich nicht in unserer Welt. Man denke nur einmal an die eben schon erwähnte weltumspannende Gender-Ideologie. die alles durchseucht und durchdringt, ja, wie ein Virus. Kindergarten, Schulen. Ein Freund von mir, Professor der Linguistik, hochintelligentes Haus, hat sich beworben für eine Professur an einer Universität. Er wurde gefragt, wie er zur Genderideologie steht. Seine Antrittsvorlesung, alles ging glatt durch. Auf diese Frage sagt er, da stimmt er nicht zu. Keine Stellung bekommen. Keine Chance. Wer nicht Gender denkt, in Genderideologie denkt, wird heute automatisch zum Außenseiter. Und wer aus Versehen Sternchen vergisst, steht schon auf der Abschussliste. Du bist ja das Sternchen da oben, dann weißt du, wie viele Sternlein stehen. Und wehe, wir schreiben eine Ausschreibung, wo dann Steh vergessen wird. Divers, schlimm, katastrophal. Aber es gibt ja nicht nur das. Dieser gewaltige Siegeszug der heiligen Klima-Greta, ja, der ist nicht zu den Akten gelegt, der ist noch voll im Gange. Vor wenigen Tagen bekam sie ja wieder Audienz bei unserer Frau Merkel, zusammen mit ihrer Kollegin aus Deutschland. Man muss ja den Planeten retten. Ja, wer stimmt da nicht zu? Bloß der Weg ist ein ideologischer. Und seit einigen Wochen haben wir eine Black Lives Matter Bewegung. Plötzlich international. Wenn heute ein Polizist, ich weiß, wovon ich rede, einen Menschen fragt, der andere Hautfarbe hat, der muss gar nichts gegen den haben, wird er wegen seiner Befragung eventuell schon der Diskriminierung angeklagt. Ich habe überhaupt kein Problem. Ich habe viele Freunde aus allen möglichen Rassen. Man darf ja heute auch nicht mehr von Rasse reden. Selbst aus Liedern werden Rassen herausgestrichen. Einst gab es eine Schlagersängerin, Alexandra, die hat ein Lied gesungen, Zigeunerjunge, Zigeunerjunge, das wird jetzt rausgenommen, das darf nicht mehr gesungen werden. Wo sind wir gelandet? Und viele nicken und stimmen dem Zeug zu. Aber es kommt ja noch schlimmer. Jetzt erleben wir seit Monaten den Wahnwitz einer die ganze Welt lahmlegenden Corona-Panikverbreitung. Leuchtet ja niemand, dass das Ding da ist. Jeder weiß ja, dass da was los ist, dass da was da ist. Aber haben wir schon mal die Zusammenhänge beachtet? Wir sind auf dem Weg zur Totalüberwachung und manche sind sogar noch stolz drauf, dass sie jetzt unter der Überwachung stehen und geschützt sind dadurch. Die Meinungsfreiheit ist schon lange eingeschränkt. Neulich mit einem guten Freund von mir telefoniert, er kommt aus der ehemaligen DDR, ist so Anfang 60, ich sollte dort eigentlich einen Dienst machen, und sagt er, geht gerade nicht wegen Corona. Dann sagt er, ich war bis 89 in der DDR. Ich habe noch bei den Montagsgebeten mitgemacht. Ich habe bei den Demos mitgemacht. Ein sehr entschieden gläubiger Mann. Dann sagt er, was ich jetzt hier erlebe, hatten wir an Diktatur drüben nicht. Und das habe ich von vielen aus der ehemaligen DDR inzwischen gehört. Und dann kommt eine Demo und die Polizei, wir haben Polizeistaat mit brachialer Gewalt wird durchgegriffen. Also vor ein paar Wochen, vor etlichen Wochen, Antifa mit 15.000 bis 20.000 Linksdemonstranten händchenhaltend, ohne Masken demonstriert, hat die Polizei gar nichts unternommen. Gar nichts. Wo sind wir? Das sind Fakten, das sind nicht meine Erfindungen. Kann jeder nachprüfen. Wer sich nicht der Mainstream-Propaganda anschließt, ist ein Verschwörungstheoretiker. Dass die Weltwirtschaft zugrunde geht, dass Familien kaputt gehen, dass der Alkoholismus zunimmt, dass der Drogenkonsum zunimmt, dass die Scheidungs- und Selbstmordrate hochgeht, interessiert nicht. Panik, Verbreitung mit großem Erfolg. Und jetzt, der im Himmel wohnt, zweites lacht ihr. Keine Sorge, das geht ein bisschen kürzer. Der im Himmel wohnt, lacht ihr, der Herr spottet ihr. Das sind sehr ernstzunehmende Worte, die hier stehen. Ein Ausleger schreibt, diese Vision vom lachenden und spottenden himmlischen Herrn ist eine Botschaft von unerhörter prophetischer Wucht. Und in der Tat, so ist es. Da dürfen wir nicht an das milde Lächeln eines Opas denken, oder eines guten Papas, wenn der kleine Knirps irgendwie ein bisschen Blödsinn macht. Und hinter diesem Spott dürfen wir auch nicht das witzige Spötteln sehen, wenn mal einer wieder ins Fettnäpfchen getreten ist. Oh, bei dem weiß man das ja schon. Nein, nein, nein. Hier spottet der allmächtige Gott über die vergeblichen Versuche seiner Gegner, ihn vom Thron zu stoßen. Vergebliche Versuche. Und hier hören wir ein Lachen und Spotten, hinter dem sich allerheiligster Zorn verbirgt. Allerheiligster Zorn Gottes. Der Tag wird kommen, an dem sich Gottes Lachen und Spott in grollenden Zorn wandelt. Davon spricht die Bibel im Alten und Neuen Testament an vielen Orten. Nur mal Römer 1, 18 folgende lesen. Die Rede ist vom Tag des Herrn. In den Propheten finden wir diesen Tag immer ein schrecklicher, ein dunkler Tag. Und nun spricht der Psalmist hier von einem Einst. Und damit lässt er offen, wann das ist. Man kann nicht datieren, wann das ist. Aber, dass der Tag des Herrn kommt, ist ganz sicher, sicherer als das Amen in der Kirche. Denn das ist inzwischen nicht mehr sicher. Wann es sein wird, weiß niemand. Aber wenn dieser Tag kommt, wird allen Spöttern und allen Großmäulern das Lachen für immer vergehen. Und alle, die glaubten, was ja heute weit verbreitet ist in einer dreiviertelsfrommen Christenheit, alle, die glaubten, Gott könne nicht zornig sein, werden dann eines Besseren belehrt. Darum wohl uns, wenn wir alles, was geschrieben steht, im Wort Gottes ernst nehmen und nicht nur die Rosinen rauspicken, die uns schmecken für unsere Privatfrömmigkeit, eben auch seine Gerichtsworte ernst nehmen. Und wohl uns, wenn uns diese Worte hintreiben zu dem, der allein uns vor dem Zorn Gottes bewahren kann, zum Gesalbten des Herrn, zu Jesus Christus. Von ihm schreibt Paulus, er und nur er kann uns vor dem künftigen Zorn Gottes bewahren. Niemand sonst. Und das erinnert uns ja dann unweigerlich an jenes gewaltige Heilandswort, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Christus ist der Herr. Er spricht das letzte Wort. Nicht die Großen dieser Welt, nicht die Mächtigen, nicht die Herren, die jetzt meinen, sie hätten das Sagen. Sie sind Marionetten. Wer die Bibel liest, weiß, dass er Könige einsetzt und absetzt. Er lenkt ihnen das Herz wie Wasserbäche. Er ist der souveräne Gott. Und deshalb kann er sich leisten, über diese kleinen Erdenwürmchen zu lachen und zu spotten. Und dann das Dritte, die Thronrede des Herrn. Jetzt werden unsere Ohren hingelenkt zur Thronrede des Königs aller Könige, zum Gesalbten des Herrn. Bei dieser Thronrede, das zeigt ja der Inhalt, geht es um den Ratschluss Gottes mit dieser Welt. Und im Zusammenhang mit diesem Ratschluss fällt dieses gewaltige Wort, du bist mein Sohn. Das Bekenntnis des himmlischen Vaters zum Gesalbten, du bist mein Sohn. Jetzt haben wir damit vielleicht kein Problem. Aber wenn ich auf der Straße, bei der Straßenmission mit Muslimen rede, dann kriege ich sofort Widerstand. Gott hat keinen Sohn. Wir haben uns daran gewöhnt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass bei der Taufe der Vater sagt, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir haben uns daran gewöhnt, dass auf dem Berg der Verklärung dieselbe Stimme wieder vom Himmel kommt. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Wir haben uns daran gewöhnt. Jetzt stoßen wir hier auf ein Problem, das allerdings zu lösen ist. Heute habe ich dich gezeugt. Heißt das, dass der Gesalbte einen Anfang hat? Dass Gottes Sohn einen Anfang hat, also nicht ewig ist und damit ein Geschöpf ist? Es gab schon in der alten Kirche einen Mann namens Arius, der das behauptet hat. Das ist genau das, was auch zum Beispiel die Zeugen Jehovas behaupten. Jesus ist Geschöpf, das Höchste, aber trotzdem Geschöpf. Dann wäre er nicht Gott. Das ist aber im krassen Gegensatz zu vielen Aussagen in der Schrift, Alten und vor allem im Neuen Testament. Jesus ist Gott, er ist auch nicht ein Untergott. Er ist die zweite Person der heiligen Dreifaltigkeit. Wie müssen wir dann dieses Heute habe ich dich gezeugt verstehen? Geht es um ein ewiges Heute Gottes und damit eine ewige Zeugung, was immer sich Theologen dabei auch gedacht haben, als sie das in die Welt setzten? Vergleichbar mit wunderbaren Sonnentag heute, Sonne und Strahlen. Die Strahlen, die von der Sonne ausgehen, sind ja Sonne und trotzdem sind sie Strahlen. Ist das gemeint? Bisschen schwierig zu verstehen, bisschen philosophisch und deshalb nicht unbedingt nachvollziehbar. Man kann es ganz anders erklären. Vorhin gesagt, dieser Psalm ist ein prophetischer Psalm. Heute habe ich dich gezeugt. Ja, wer hat denn den Sohn, den ewigen Gottessohn, gezeugt? Der Geist Gottes und dann geboren von der Jungfrau Maria. Diese Zeugung hat ein Datum in der Weltgeschichte. Hat ein Datum. Heute habe ich dich gezeugt. Jetzt kommen wir heute in unseren Tagen mit dem Thema Jungfrauengeburt und Zeugung vom Heiligen Geist. Ja, aus von welchem Stern kommt denn ihr? Ihr seid ja wirklich verkorkst. Also euch kann man ja wirklich nicht mehr ernst nehmen. Und dann kommen natürlich diese großen Kirchenfürsten, wie eine Margot Käßmann und Herr Bedford Schwom, wie sie alle heißen, und sind natürlich schlauer als der Rest der Welt und sagen, wer sowas noch glaubt, der kann ja nicht ganz knusper sein da oben in der Birne. Ach, was bin ich dankbar, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, gezeugt vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, Mensch geworden. Gezeugt, nicht geschaffen. Eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen, sagt das Bekenntnis. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen. Hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist, durch die Jungfrau Maria. Mensch geworden. Das ist die Botschaft, heute gezeugt. Vor über 2000 Jahren wurde der Sohn Gottes, der Gesalbte, der ewige Gottessohn, Mensch auf dieser Erde. Und eine Welt hat schon damals nach Erlösung gelechzt. Und dann kam der Erlöser, haben wir nicht abgesprochen, und die Seinen nahmen ihn mit Freude auf. Was steht in der Bibel? Sie nahmen ihn nicht auf. Von der Krippe bis zum Kreuz. Massiver Widerstand gegen diesen Gesalbten des Herrn. Auflehnung, die keine Grenzen kannte. Verspottet, verachtet, angespuckt, geschlagen, mit Dornen gekrönt und schließlich ans Fluchholz des Kreuzes genagelt. Das ist der Gesalbte des Herrn. Das ist der, den der Vater beauftragt hat, gesandt hat und beauftragt und bevollmächtigt hat, Menschen zur Umkehr zu rufen. Die erste Predigt des Heilands heißt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Der Rufer zur Buße wurde hinausgeworfen, ans Kreuz genagelt. Wir wollen nicht zur Umkehr gerufen werden. Wir wollen nicht von unserem sündigen Weg lassen. Wir wollen uns nicht diesem hergelaufenen Nazarener unterwerfen. Gewiss, schon die Verachtung der Gebote Gottes fordert Gottes Zorn mächtig heraus, um ein wievieles mehr die Verwerfung dessen, den er zum Heil der Welt gesandt hat. Die Ablehnung und Verwerfung des Sohnes Gottes macht das Maß der Sünde voll. Und das gilt für jeden Einzelnen. Wenn du Jesus ablehnst und ihn nicht als deinen Herrn willst, dann seid ihr im Klaren drüber, dass du verworfen wirst. Du hast keinen anderen Retter und keinen anderen Heiland als ihn. Es gibt nicht tausend Wege an Jesus vorbei zum Himmel. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wer den Gesalbten, den Heiland des Herrn von sich stößt, wird am Ende in die höllische Verdammnis gestoßen. Wer sich dem Gesalbten Gottes nicht unterwirft, wird am jüngsten Tag im jüngsten Gericht verworfen. Vater hat alles dem Sohn übergeben, heißt es in Matthäus 11. Auch das Gericht. Auch das Gericht. Wer heute dem Heiland als Retter und Erlöser ausweicht, wird ihm als Richter begegnen. Und das hat Folgen für die Ewigkeit. Andererseits wird hier dem Sohn am Thron des Vaters keine Bitte abgeschlagen. Das ist Wahnsinn, was hier steht. Um was der Sohn den Vater bittet, wird ihm der Vater geben. Steht da. Steht auch an anderen Stellen der Bibel. Der Gesalbte des Herrn hat am Thron des Vaters uneingeschränkte Gebetsvollmacht. Und jetzt sage ich im Konjunktiv, würde Jesus, und da muss man schaffen, würde Jesus den Vater um die Bekehrung aller Völker bitten, würde der Vater alle Völker zu ihm ziehen. Er würde ihm der Weltenden zum Eigentum geben und zum Erbe, würde er ihn darum bitten. Am Thron des Vaters kann der Sohn sagen, Vater, ich will. Wer Kinder hat, weiß, wie das ist, wenn Kinder kommen und sagen, ich will. Da muss man auch mal sagen, jetzt nicht oder überhaupt nicht. Das geht bei Vater, Sohn im Himmel nicht. Wenn der Sohn sagt, ich will, wird ihm diese Bitte gewährt. Ohne Wenn und Aber, ohne Abstrich. Und jetzt sehen wir diese Beziehung des Vaters zum Sohn. Auch was das Gebet, das Bitten anbelangt, unterwirft sich der Sohn dem Vater, den Willen des Vaters. Und deshalb überlässt der Sohn dem Vater, wen der Vater zu ihm ziehen will und wen nicht. An dieser biblischen Wahrheit kommen wir nicht vorbei, auch wenn es uns vielleicht nicht passt. Und deshalb kann Jesus in Johannes 6 mal sagen, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn der Vater ziehe ihn, der mich gesandt hat. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn ihm vom Vater gegeben. Und dann noch einmal so ein entschlossenes Ich will des Sohnes im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17 nachzulesen. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Was für eine Botschaft, was für ein Trost für alle, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Hörst du schon dazu? Hier fordert der Sohn vom Vater mit allem Nachdruck unwiderrufliche Rettung für alle, die zu ihm kommen. Ich will und der Vater gewährt es ihm. Alle, die zu Jesus kommen, dürfen sich deshalb ihres Heils gewiss sein. Ach, was erlebt man in der Seelsorge bei Kindern Gottes, gläubig wiedergeborenen Kinder Gottes, immer dieses Wackeln und dieses Zittern und dieses Beben, werde ich ans Ziel kommen? Da sage ich, du kommst ganz sicher nie ans Ziel. Er bringt dich ans Ziel. Er. Da ist oft so viel Selbstvertrauen, noch geistliches Selbstvertrauen oder halbgeistliches drin. In Johannes 6 lesen wir, dass der Herr Jesus nicht eins von denen verlieren wird. Nicht eins, die ihm der Vater gegeben hat. Er sagt in Johannes 10, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann, da sehen Sie im Grundtext auch zwei verschiedene Worte, hier will und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Aus Gnade sind wir selig geworden durch den Glauben an Jesus Christus. Und der Glaube ist bekanntlich ein Geschenk Gottes. Diese Seligkeit kann niemand rauben. Sie beruht in Gottes Gnade und seine Gnade, Gottes Gnade, hat ihren Grund nicht in unseren Qualitäten, sondern allein in ihm selbst, in seiner ewigen Liebe. Das ist die Krankheit vieler Christen, ich rede von echten Christen. Ständig prüfen sie ihren frommen Puls und ständig kommen sie ins Zittern und Beben. So wie Martin Luther vor seiner Bekehrung: Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Das sitzt viel tief drin, auch in vielen wiedergeborenen Christen. Ist Gott mir gnädig? Und dahinter versteckt sich doch: So wie ich bin oder noch bin. Dann vergessen wir das Thema Gnade. Aber sofort bitte. Gott ist gnädig, weil er gnädig ist und nicht, weil ich so ein toller Typ bin oder so fromm bin oder sonst was. Kinder Gottes sind Begnadigte des Herrn und damit Miterben des Sohnes Gottes, des Gesalbten. Und damit sind die Christen die glücklichsten, die wiedergeborenen Christen, die glücklichsten Menschen dieser Welt. Über den anderen schwebt noch das Zepter dessen, der seine Feinde zerschmeißen wird wie Töpfe. Noch herrscht der König Jesus im Verborgenen. Das sehen wir, wenn wir hineinschauen in die Welt, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, dann kommt oft so diese: Ja, wo ist denn dieser Jesus? Das müsste doch alles anders sein. Und dann nimmt natürlich der Mensch die Sache in die Hand. Man will ja bis 2030, das ist Vereinte Nationen, das ist Programm, will man ja die Welt transformieren, also völlig gesund machen und auf jeden Fall verbessern. Das ist diese antichristliche Schiene. Ja, wo ist denn dieser Jesus? Müssen wir doch selber in die Hand nehmen. Wir müssen doch selber gucken, dass alles klappt. Noch herrscht er im Verborgenen. Noch hält er auch seine Gerichte zurück. Noch hat er Geduld mit den Gottlosen, wie Petrus mal schreibt. Noch ruft er unermüdlich zur Buße und Umkehr. Noch ist die Stunde des Gerichtes nicht da, noch hält er sie zurück. Aber sie rückt unaufhaltsam näher. Nimm das mit und hak's nicht ab und leg's zu den Akten. Wenn er dann kommt, wird er nicht wie bei seinem ersten Kommen als Retter und Heiland kommen, sondern als Richter über Lebende und Tote. Und seinem Gericht kann sich niemand entziehen. Damit zum Letzten, der Bußruf des Herrn. So seid nun verständig, ihr König, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Das sind unmissverständlich klare Worte. Die Mächtigen der Welt werden vom König, vom Gesalbten des Herrn aufgerufen, ja, Vernunft anzunehmen. Jetzt schauen wir mal hinein in diese Welt, schauen wir mal unsere Mächtigen an, egal in welches Land wir jetzt gehen. Also, viel Vernunft ist nicht zu entdecken. Vernunft anzunehmen. Und den Richtern wird empfohlen, nein, wird nicht empfohlen, sie werden gewarnt. Würden die Machthaber dieser Welt ihr Gehirnrecht gebrauchen, wüssten sie, wie töricht der Widerstand gegen Gott ist. Gerade an ihrem Widerstand zeigt sich, wie wenig sie ihr Hirn gebrauchen. Und würden die Richter dieser Welt sich warnen lassen vom ewigen Richter, würden sie andere Urteile fällen. Die Weltgeschichte ist voll von bewussten Fehlurteilen. Es gibt auch sonstige, die man nicht, das einfach rausguckt, gekommen ist am Schluss. Das hat man nur in totalitären Staaten schon an Schauprozessen erlebt. Mein Freund Olaf Latzel in Bremen wartet jetzt im November ein Schauprozess. Wer sich von Gott nicht zurechtweisen und warnen lässt, dem kann nicht geholfen werden. Und das gilt nicht nur für die Herrscher und Richter dieser Welt, das geht uns alle an. Auf Dauer, im Moment vielleicht ja, aber auf Dauer hat die Auflehnung gegen Gott keinen Erfolg. Auf Dauer bringt die Missachtung seiner Warnungen nicht die erhoffte Freiheit. Und auf Dauer führt die Loslösung von Gott und seinen Geboten ins Chaos und nicht in die Glückseligkeit. Schauen wir hinein in die Geschichte, wo Gott und seine Gebote verworfen wurden, ist nicht Paradies entstanden auf Erden, sondern Chaos. Prophet Jeremia, nachzulesen, Kapitel 2, Vers 19, heißt es mal: Du musst inne werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten. Und dann geht es dort noch weiter. Denn von jeher hast du dein Joch zerbrochen und deine Bande zerrissen, genau die Sprache unseres Psalms, und hast gesagt, ich will nicht unterworfen sein. Genau darum geht's. Ich will nicht unterworfen sein. Bande zerreißen, Stricke abwerfen, sich nicht bevormunden lassen von Gott. Wir lassen uns von Politikern bevormunden, das ist ja interessant. Und von Pseudowissenschaftlern, aber nicht von Gott. Die Weigerung, sich dem Herrn und seinem Gesalbten zu unterwerfen, seine Gebote zu missachten, führt immer in die Sackgasse. Immer. Heil und Leben gibt es nur durch die Unterwerfung unter den Christus Gottes. Unter den, der alles seinen letzten Blutstropfen gegeben hat, um uns zu erlösen. Es wird ja sehr, sehr viel, und das ist gut so, und das unterstreiche ich, es wird ja sehr viel von Entscheidung für Jesus geredet, von der Notwendigkeit der Bekehrung, von der Notwendigkeit des Glaubens an Jesus Christus. Absolut richtig, absolut gut, absolut zu akzeptieren auf der ganzen Linie. Aber woran erkennt man eigentlich, dass es echt ist? Ach, wenn ich an die jetzt bald 50 Jahre meines Dienstes zurückdenke, wie viele, die mal bei einer Evangelisation nach vorne gekommen sind oder die Hand gehoben haben oder ein Übergabegebet gesprochen haben, war gar nichts am Ende da. Von echt keine Spur. Der hat sich gestern Abend auch bekehrt. Wenn es denn immer so wäre. Es gibt so viele Pseudo-Bekehrungen, Pseudo-Entscheidungen. Keiner hat mehr Freude dran als Satan. Denn die Leute halten sich dann alle für wiedergeborenen Christen und sind es nicht. Woran erkennt man die Echtheit? Nun, die Bibel sagt auch in anderen Zusammenhängen, ganz sicher nicht am frommen Lippenbekenntnis. Ich habe mich auch für Jesus entschieden. Das ist ein frommes Lippenbekenntnis. Wirklich bekehrte Leute erkennt man an der Unterwerfung unter ihn als den Herrn. Ab jetzt sitzt er auf dem Thron meines Lebens. Ab jetzt hat er das Sagen. Ab jetzt bestimmt er, wo es lang geht. Ab jetzt bestimmt er über alle Bereiche meines Lebens. Auch über das Konto. Er ist der Herr. Und wenn er es nicht ist, dann stimme ich unseren Glaubensvätern zu. Eins waren so die pietistischen Schwabenväter. Wenn der Geldbeutel nicht bekehrt ist, ist das Herz nicht bekehrt. Wahr ist es. Wahr ist es. Und davon spricht dieser Psalm. Nichts anderes meint dieses und küsst seine Füße mit Zittern. Der Fußkuss ist im Orient Zeichen der Unterwerfung. Genau davon ist die Rede. Und darum erkennt man wirklich bekehrte Leute nicht allein an ihrem Herr, Herr sagen, auch nicht am Herr, Herr singen, sondern an der Bereitschaft, den Willen des Herrn zu tun, sagt Jesus selbst. An der Bereitschaft, dem Herrn in Ehrfurcht zu dienen und mit Zittern zu folgen. Wer so dem Herrn dient und folgt, kann auch nicht lassen, andere zu warnen. Vielleicht hast du Bekannte, Arbeitskollegen, Schulfreunde, Nachbarn oder wer auch immer, die sind auf dem Weg zur Hölle. Hast du sie schon gewarnt? Ernste Frage. Nehme ich mich an der eigenen Nase. Das hat einen guten Grund. Denn Gottes Zorn, heißt es hier, wird bald entbrennen. Der Tag des Herrn, habe ich vorhin gesagt, ist nahe. Alle aber, die an jenem Tag noch auf ihren sündigen Wegen unterwegs sind, werden umkommen, verloren sein. Darum der leidenschaftliche Ruf zur Buße und Umkehr. Darum die herzliche, werbende Einladung, zu Jesus zu kommen, sich ihm unterwerfen, ihm das Leben ganz in die Hände zu legen. Darum. Denn dann heißt es, Das ist die Verheißung. Wohl allen, die auf ihn trauen. Wörtlich übersetzt, glücklich zu preisen alle, die ihre Zuflucht zu ihm nehmen. Gehörst du zu diesen Glücklichen? Hast du deine Zuflucht wirklich zu Jesus genommen? Oder bist du nur ein angelernter Christ? Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe. Wenn ja, dann ist doppelt gemoppelt. Wenn nein, dann ist es auch gut. In meinem Vikariat war eine alte Frau, über 80. Werde nie vergessen in meinem Leben. Treu jeden Sonntag im Gottesdienst. Sonntagabends treu am Tisch der Alpietistischen Gemeinschaft. Heute heißt APIS, muss ja alles abkürzen heute. Treu, im Kirchenchor sowieso. Tief fromme Frau. Ich habe einen Besuch bei ihr gemacht. Immer meine alten Leute gerne besucht. Ein ganz liebes Fraule, dann sagt sie, Herr, jetzt muss ich Ihnen mal was sagen. Dann sage ich, ja, was haben Sie? Das, was Sie predigen, habe ich nicht. Was denn? Keine Heilsgewissheit. Nie ihr Leben Jesus wirklich ausgeliefert. Christlich erzogen, in christlichen Bereichen beheimatet, aber nicht Christ. Die Ewigkeit wird mal zeigen, wie viel in unseren Kirchen, Gemeinden, Gemeinschaften, Kreisen Leute sitzen, die immer dabei waren. Ich kann konkrete Beispiele, wir würden mit erfüllen. Konkrete Beispiele, wenn Leute sagen im hohen Alter, ich war immer dabei und doch nie ganz. Bist du ganz dabei? Bist du wirklich ganz bei Jesus? Das ist die entscheidende Frage. Deshalb die Frage, gehörst du zu diesen Glücklichen, die mit Hiob sagen können, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wenn ja, dann danke Gott auf Knien, dass du dazugehörst. Wenn nein, dann fliehe zu Jesus, bevor es zu spät ist. Denn Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich fein. Sein Wort wird sich erfüllen. Das hat nichts mit Angstmache zu tun, sondern einfach mit der biblischen Botschaft von einer Welt, die ihrem Ende entgegengeht und dem, zunächst mal dem Gericht und dann der Wiederkunft Christi entgegengeht. Darum heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Heute komm, morgen kann es zu spät sein. Ich schließe mit einem Zitat eines bekannten Auslegers, der den ganzen Psalm noch einmal in den Blick nimmt. Für die biblische Schau der Welt- und Menschheitsgeschichte und ihren Ausgang ist der zweite Psalm von großer Wichtigkeit. Die Welt erträgt Gottes Anspruch nicht. Gott aber setzt seinen Christus als Herrn der Welt ein. Er ist der Richter, der Heiland und Richter der Welt zugleich. Er wird entweder das Fundament eines neuen Lebens oder man fällt sich an ihm zu Tode. An der Stellung zu ihm, Unterwerfung oder Widerstand, entscheidet sich alles. Wir aber sind zum Glauben gerufen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für dein Wort, für die mahnende Stimme in deinem Wort und für die mutmachende und werbende und einladende. Nun kennst du jedes Einzelne, das jetzt hier sitzt. Du weißt, wie wir wirklich zu dir stehen. Und ich bitte dich jetzt für die, die mit dir unterwegs sind, dass die Freude an dir immer mehr die Stärke ihres Lebens wird. Dass sie dir ganz treu nachfolgen und in dieser Welt, wo alles sich gegen dich und dein Wort stellt, kompromisslos bei dir und deinem Wort bleiben und auch eisigen Wind gerne entgegennehmen. Und ich bitte dich für die, die dich noch gar nicht recht kennen, die noch nie wirkliche ganze Sache mit dir gemacht haben. Lass sie nicht zur Ruhe kommen, bis sie ganz in dir und deinen Verheißungen zur Ruhe gekommen sind. Herr, höre nicht auf, mit uns zu reden und an uns zu wirken, bis wir vom Glauben zum Schauen gelangen in deinem Reich. Amen.